Ja, also man unterscheidet bei dem klassischen orthodoxen Islam mehrere Strömungen. Und eben innerhalb des sunnitischen Islam ist es vor allem der Salafismus, der den Anspruch erhebt, eben Orthodoxie einzuführen oder eine Orthodoxie zu vertreten. Das macht er auch. Und innerhalb des Salafismus aber gibt es eine der bedeutendsten Unterscheidungen, die man verstehen und treffen muss, die zwischen quietistischen Salafismus und dem dschihadistischen Salafismus oder takfiristischen Salafismus dann in einer Extremform. Und der quietistische Salafismus, wenn man Latein kann, versteht man es auch, ist eben ein ruhiger oder auf Ruhe ausgerichteter Salafismus, der alleine oder vorgeblich alleine durch die Selbstreinigung eben den Gang ins Himmelreich anstrebt und das Politische regelrecht als unrein oder unwürdig ablehnt. Das sind zum Beispiel Strömungen, die in Ghana sehr stark sind. Da kümmert man sich innerhalb des Salafismus sehr wenig um das Politische. Allerdings mit einer Ausnahme, nämlich zu dem eigenen, werden dann natürlich auch die Frauen gerechnet. Und die sind dann dennoch eben diesem Diktat von Sittenzwang, von Sexualzwang unterworfen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist die theologische Unterscheidung nicht sehr relevant. Hier allerdings auch nochmal eine Einschränkung, die etwas überraschen wird vielleicht, nämlich zwischen Al-Qaida und Al-Qaida in Syrien und in der Levante, nämlich diesen ISIS, die sich dann davon abgespalten hat. Also der zentrale Konflikt zwischen den Taliban oder zwischen Osama bin Laden, Salafismus und dem des Islamischen Staates ist der Takfirismus. Natürlich sagt man bei Al-Qaida auch, okay, wir dürfen die Ungläubigen töten. Wer ungläubig ist, ist prinzipiell ein Kämpfer gegen den Islam. Das meint Takfir. Takfir ist der Apostat, der vom Glauben abgefallene, aber auch der Ungläubige. Und nun hat eben Zarqawi, der Anführer des IS, recht früh gesagt, dass er auch die Schiiten als Takfir sehen wird. Und das war dann doch selbst Bin Laden auch zu heiß, und weil es eben beinhalten würde, den gesamten Schiismus, also alle Anhänger des Schiismus, zum Abschuss freizugeben und regelrecht zum Mord an ihnen aufzurufen. Da unterscheidet sich dann der Islamische Staat schon sehr wesentlich, dass er in dieser Lücke den Schiismus als sehr große, relevante islamische Sekte zu Ungläubigen erklärt und auch damit dem Tod anheimgibt. Ja, generell auch bei den Strafmethoden, da gibt es einige Uneinigkeiten, dass man zum Beispiel innerhalb der Al-Nusra-Front sagt, dass Verbrennungen nicht wirklich islamisch seien oder nicht dem islamischen Recht gemäß erfolgen würden, und eben der IS sehr stark auf eine Medienpropaganda der ostentativen Brutalität setzt.
Also du hast jetzt den Islamischen Staat erstmal dem dschihadistischen Salafismus zugeordnet und hast aber auch gesagt, dass innerhalb des Dschihadismus der Islamische Staat nochmal so eine Extremform ist, auch gegenüber sogar der Al-Qaida. Wenn man sich das jetzt konkret anguckt, ich hatte das auch schon gesagt, der Islamische Staat, der übt sozusagen Herrschaft in Gebieten in Syrien und im Irak aus. Was bedeutet denn jetzt, wenn man das sozusagen jetzt erstmal so eingeordnet hat in diesen islamischen Strömungen, was bedeutet das denn in der konkreten Praxis? Was kann man denn sagen zu der Praxis, die da sozusagen in diesen Herrschaftsgebieten ausgeübt wird? Also was ist das für eine Sozialstruktur, die da herrscht?
Ach so, ja. Das ist natürlich nur indirekt Zeugnisse zu erhalten über Aussteiger oder, also wenn man sich nicht an Totenhövers Inside Irak 10 Tage in Irak halten möchte, dann könnte man das zum Beispiel über den Beitrag des Weiß-Magazins machen, den ich sehr viel ausgewogener finde. Aber dann muss man unterscheiden zwischen dem, was der Islamische Staat eben nach außen kommuniziert als Propaganda, und das ist der Eindruck einer Brüderhorde, dass innerhalb dieser homoerotischen Bande dann die Sexualverpflichtung, die heterosexuellen Sexualverpflichtungen sozusagen wegfallen. Die Familie ist weg, alles ist im Übersee und man hat eine regelrechte Sektenmentalität, kommuniziert man da nach außen, mit der man anwerben möchte, dass man dort frei ist als einer von gleichen dschihadistischen Kämpfern. Wenn man sich das in der Realität anschaut, aus den Berichten von Aussteigern, dann ist der Islamische Staat nach dem Prinzip des Rackets auch organisiert. Es gibt eben eine sehr starke hierarchische Struktur, die vergleichsweise flach sein mag, aber also mit einer sehr stark abgehobenen Spitze und dann eben einem breiten Unterbau, aber auch da gibt es eben diese Hit Forces, die ständig auf der Suche nach Deserteuren sind, die spontan erschossen werden. Also der Terror innerhalb des Islamischen Staates gegen seine Anhänger, gegen seine Kämpfer scheint immens zu sein. Ansonsten wird versucht, dort eben das aufzubauen, was man auch aus anderen islamischen Staaten wie Saudi-Arabien kennt, eine ganz klare, diese Patrouillen, dass man den Alkoholkonsum unterbindet, den öffentlichen Raum eben total kontrolliert und nach Möglichkeit auch den privaten, soweit als möglich, dass sich Öffentliches und Privates eben ineinander aufheben, Politisches und Privates. Und dass man eben die Frauen verschleiert, das sind alles Phänomene, wo ich sagen würde, naja gut, das ist, da agiert der Islamische Staat nicht wesentlich anders als zum Beispiel Iran oder Saudi-Arabien.
Also das wäre auch sozusagen vielleicht auch dann so ein Hinweis, dass man ja sagen kann, Saudi-Arabien und Iran, das sind ja auch in gewisser Weise islamische Staaten.
Ja, da noch eine Einschränkung, also Saudi-Arabien hat zum Beispiel zwischen Mekka und Medina in diesem riesigen Gebiet Saudi-Arabien gibt es keine Juden und auch keine wesentliche christliche Präsenz von Touristen abgesehen. Der Islamische Staat ist auf dem Gebiet, auf dem Christen wohnen, und dementsprechend hält er sich dahingehend offiziell, also in der Propaganda, auch an den Koran und sagt, na gut, theoretisch könnten hier vielleicht sogar Juden wohnen oder Christen, wenn sie eben diese Steuer zahlen, wenn sie als Dhimmis sich registrieren lassen bei einem Büro, das sie in Raqqa eingerichtet haben und sich da registrieren lassen. Wen betrifft das allerdings nicht? Das betrifft nicht die Jeziden. Die Jeziden werden eben, wie gesagt, als Teufelsanbeter, als Takfir betrachtet und sind deshalb auch wirklich zum Abschuss und zur Sklaverei freigegeben. Die fallen nicht unter diese Dhimmi-Regelung.
Das äußert sich ja auch sehr gewaltvoll. Wenn man sich mit der Spezifik jetzt von einer bestimmten politisch-religiösen Ideologie auseinandersetzt, wenn man sieht, dass aus so einer Ideologie heraus Gewalt ausgeübt wird und die Form dieser Gewalt untersuchen will und verstehen will, wenn sie denn verstehbar sind, dann kann man sich natürlich erstmal in der Geschichte umschauen und schauen, inwiefern es in der Geschichte schon mal ähnliche Formen von Gewalt gegeben hat. Und das machst du ja auch, du beschäftigst dich mit Gewalt- und Konfliktanthropologie und du sagst, dass die Form der Gewalt, die der Islamische Staat ausübt, dass die gar nicht so neu sind. Kannst du das mal erläutern? Also inwiefern gibt es denn in der Geschichte ähnliche Beispiele, die sozusagen jetzt diesen Gewaltformen vom Islamischen Staat durchaus ähneln?
Ja, das ist eigentlich sehr banal und es ist mir fast ein wenig unangenehm, dass ich dann darauf manchmal noch verweisen muss. Warum muss ich darauf verweisen? Weil in den westlichen Medien doch eine Überstilisierung stattfand, eine Art Unkenntnis oder Leugnung der Urgeschichte der Menschheit, der Geschichte der Menschheit, der Moderne der Menschheit, das getan wurde, als wäre der Islamische Staat jetzt eine ungekannte Barbarei in seiner Form. Und das ist einfach ein Durchstreichen jeglicher Genozidforschung, die genau diese Brutalität, dieses extreme Überschreiten immer wieder aufzeigt. Das reicht eben von den ersten großen überlieferten Genoziden, kann man sagen, also zum Beispiel die Auslöschung von Karthago, diese ganzen antiken Eroberungsfeldzüge, als man eben teilweise keine Sklaven noch nicht mal machte. Die Sklaverei war ja schon fast ein Fortschritt gegenüber dem, was man vorher praktizierte, nämlich den Gegner nach Strich und Faden auszurotten. Und dann gab es natürlich immer wieder geschichtliche Ereignisse in der islamischen Welt, zum Beispiel gerade in dieser Region Irak. Auch der Einfall von Tamerlan, von den mongolischen Horden, die dann zum Beispiel Bagdad komplett dem Erdboden gleich machten und auch einige andere Städte mit erheblichen Grausamkeiten da malträtierten. Die Mongolen hatten dann ja später auch den Islam aufgenommen und dann auch in Indien erheblichste Gräueltaten vollbracht, zum Beispiel mit dem Massaker von Delhi, als bis zu 100.000 Inder als Geiseln genommen wurden und dann binnen kürzester Zeit stranguliert wurden. Das war einer der schnellsten genozidalen Gräueltaten der Geschichte. Und konkret in dieser Region ist es auch noch nicht allzu lange her, da gab es die Saifo-Massaker, nämlich im Zuge des osmanischen Genozids an den Armeniern und an den assyrischen Christen. Die Saifo-Massaker fanden unter anderem in den Kurdengebieten statt, aus denen dann später die kurdische Fraktion des Islamischen Staates, Ansar al-Islam und andere Gruppierungen, eben entstand. Da wird genau das Gleiche praktiziert vor ungefähr 100 Jahren, dass man nämlich denen, die da hingerichtet wurden, die Finger abschnitt, was auch sich auf eine Sure im Koran bezieht, schneidet ihnen die Finger ab, Glied für Glied und so weiter. Und es wurde da auch von Frauen versklavt, es wurde öffentlich geköpft und ganze Landstriche ethnisch gesäubert. Dasselbe, was heute in dieser gleichen Region noch einmal passiert. Daher sind auch gerade die syrischen Christen so, man kann sagen, in einer sehr depressiven Situation, weil sie diese Wiederholung sehr viel anders wahrnehmen oder sehr viel direkter wahrnehmen, als das jetzt vom Westen aus geschieht, dass sie hier eine Kontinuität und eine Wiederholung von Geschichte sehen, sodass sie sich sagen, nun gut, dann ist eben diese 2000 Jahre alte Geschichte in dieser Region Syrien, die immer eben Christen hatte, im Irak auch, die ist dann nun vorbei und man geht ein für alle Mal.
Vielleicht kann man da ja leider von einer Kontinuität der Gewalt in der Geschichte sprechen. Wenn man jetzt von der Geschichte wieder in die Gegenwart geht und sich den Islamischen Staat da in seiner Spezifik anschaut, was ist denn das Neue am Islamischen Staat, also auch die Spezifik gegenüber solchen historischen Phänomenen, die du jetzt beschrieben hast?
Ich denke, die Spezifik ist immer die historische Situation, in der sich ein geschichtliches Ereignis abspielt und in der sich bestimmte Elemente wiederholen. Die Spezifik ist natürlich, dass der Islam global noch nie in dieser Art und Weise angekränkelt wurde in seiner Sexualmoral, in seinem Machtanspruch. Dass der Islam in einem Widerspruch befindet, den er so auch noch nie vorher spürte, nämlich in einer ganzen Welt sich zu sehen, in der er politisch eine marginalste Rolle spielt, also von den ökonomischen Öllieferungen und so weiter abgesehen. Aber politisch ist er ja einfach marginalisiert. Er hat intellektuell keinerlei Kraft oder keinerlei Anziehungskraft auf Intellektuelle. Er bringt kaum wesentlich kulturelle Leistungen hervor. Also es gibt einen, würde ich behaupten, einen großen verdrängten Minderwertigkeitskomplex im Vergleich. Das lässt sich ja in der Geschichte der Muslimbrüder zurückverfolgen, als es eben diese Großprojekte da, der Suezkanal und so weiter, im Zuge der Kolonisierung gab, als man konfrontiert wurde mit militärischer Übermacht, mit absoluter militärischer Übermacht, der man mit traditionellen Methoden, mit der Schwertreiterei zum Beispiel, überhaupt nicht mehr beikam. Die letzten Wehen dessen sind ja die sudanesischen Macht, die Aufstände, als man nochmal versuchte, gegen die Maschinengewehre der Engländer anzurennen und eben blutigst scheiterte. Da würde ich sagen, ist dieser Minderwertigkeitskomplex doch sehr zentral. Also das Moment des Zweifels schleicht sich tief in den Islam ein. Wie kann es sein, dass, wenn der Koran doch all das, weltliche Reichtümer, politische Macht und so weiter, verspricht, der Koran verspricht dir das Himmelreich auch im Diesseits, nicht nur im Jenseits, sondern stets auch im Diesseits. Wenn das alles nicht stattfindet, wie kann das sein? Und dieses Moment des Zweifels ist sehr gefährlich. Das Auflösen von Religion ist eigentlich gefährlicher als die etablierte Religion. Das ist ein alter Bestand aus der Dogmaforschung, unter anderem von Theodor Reik, dass das Dogma dort am stärksten ist, wo der Zweifel auch am stärksten ist.
Wir sprechen hier im Morgenmagazin über den Islamischen Staat und ich stelle Felix Riedel einige Fragen, um so ein bisschen nachzuvollziehen, was die Spezifik des Islamischen Staates ausmacht, da eine kritische historische Analyse zu geben, in Ansatzpunkten hier nur skizzenartig zu entwickeln. Felix, du hast im letzten Jahr einen Vortrag zur Psychologie des Islamischen Staates gehalten und im Ankündigungstext zu diesem Vortrag über den Islamischen Staat, da gibt es einen Satz, in dem es heißt, dass der Islamische Staat das Resultat der Lücke ist, die der Untergang des kommunistischen Projekts hinterlassen hat. Kannst du das mal ausführen, was das bedeutet? Also inwiefern ist der Islamische Staat ein Symptom des Postsozialismus?
Ja, auch da wiederum habe ich die Erfahrung gemacht, dass viele Marxisten da diese Notwendigkeiten oder diese Zwangsläufigkeiten einführen. Also logisch und notwendig würde ich nochmal grundsätzlich unterscheiden. Er ist ein Symptom dieser Lücke, aber er ist nicht zwangsläufig aus dieser Lücke entstanden. Er ist damit vermittelt. Also der Untergang der Sowjetunion wird generell im Westen ja, wurde unterschätzt und wird unterschätzt, was das bedeutete, dass es kein globales Subjekt mehr, keine globale Idee mehr gibt, die zumindest ihrer Idee nach, also dass sie konkret durch und durch sich in Massengewalt auch artikuliert ist, selbstverständlich, das setze ich voraus, aber dass es im Prinzip diese Idee eines kosmopolitischen Subjektes gab, das vom hintersten pazifischen Inselreich bis nach Lateinamerika eben Menschen versprach, dass sie diesem angehören können und sich diesem anschließen können und irgendwann Teil einer Weltgesellschaft werden, sozusagen. Das fällt natürlich weg mit der Sowjetunion, die zum Glück zusammengebrochen ist. Und dahingehend entstand im Westen lediglich ein schaler Ersatz, nämlich das, was man als neoliberale Ideologie bezeichnet. Die Vorstellung, dass der Kapitalismus sich dann nach dem Untergang des Sozialismus am Ende der Geschichte befinde und sich nur noch bis in alle Welt reiche als bürgerliche Zivilisation ausbreite und da überall Demokratien entstehen, die dann frei Waren miteinander tauschen und allen Menschen geht es dann viel besser dadurch, weil eben der Reichtum dann nach unten sickert und alle sozusagen immer weiter emporgehoben werden. Das ist ein schaler Ersatz, der sich natürlich an der Realität sehr leicht durchschauen lässt. Die Reichen werden reicher, die Armen werden nicht in der Masse ärmer. Es gibt natürlich gewisse Fortschritte, aber in Relation zu dem, was immer mehr möglich würde, werden sie ärmer. Und dahingehend nutzt der politische Islam dieses Unbehagen, das ja bis ins hinterste Dorf zu fühlen ist, dass es so nicht weitergehen kann, dass irgendetwas nicht stimmt. Und dieses Unbehagen löst er durch immense Versprechen, wie der Kommunismus eben auch. Wenn der Islam da ist, wenn der Kommunismus da ist, dann ist alles gut, dann sind alle freundlich miteinander, dann sind diese ganzen lästigen Nebenprodukte der Zivilisation wie Korruption und so weiter, die verschwinden dann. Also es ist ein sehr starker Chiliasmus, nennt man das in der Ethnologie, ein Jenseitsversprechen, ein Versprechen eines tausendjährigen Reiches, eines Himmelreiches da. Und darauf springen natürlich viele Leute an, die ideologisch obdachlos geworden sind im Westen. Eben der Untergang des realen Kommunismus hatte ja auch eine tiefe Kränkung dessen bedeutet, was sich zwar vom Sowjetreich distanzierte, aber sich dennoch Kommunismus manchmal auch mit C nennen möchte, dass man nicht mehr wirklich diese Idee eines kosmopolitischen Subjektes so recht einzufordern, so recht zu benennen mag und auch die theoretische Ausarbeitung dessen so unglaublich schwerfallen, weil sie theoretisch ja marxistisch erfolgen müssten, aber dieses Marxistische eben von diesem Blut befleckt ist, dass alle diese sich kommunistisch nennenden Systeme eben anrichteten. Da würde ich sagen, dass diese zentrale Situation ist der ideologischen Obdachlosigkeit im Westen, das Fehlen eines kosmopolitischen Subjektes und in diesen Wunsch nach einem Gefühl, globale Macht zu haben, sich global zu organisieren, das bietet der Islam irgendwelchen Leuten in Dinslaken genauso wie in Saudi-Arabien oder in Pakistan.
Also du hast jetzt sozusagen den islamischen Staat so ein bisschen sozusagen als Ersatzideologie beschrieben, als Ersatz für so eine kosmopolitische Idee. Denn das ist ja auch durchaus so, dass der sozusagen der Islamismus, der politische Islam, dass der sozusagen durchaus auf eine gewisse Weise internationalistisch daherkommt. Ich würde da trotzdem nochmal nachfragen, weil das, was du beschrieben hast, das spielt sich ja ab auf einer Ebene von Ideologie, dass es sozusagen vorher ein ideologisches Angebot gegeben hat, das fällt weg und der islamische Staat geht da rein als neues ideologisches Angebot. Aber vielleicht, mich würde interessieren, inwiefern man das nicht auch sozusagen auf die ökonomischen, sozialen Verhältnisse in dieser Gegend halt irgendwie zurückführen muss, wenn man sich anschaut, die Geschichte des Kolonialismus, die da sozusagen viel Unheil angerichtet, dann eben, wie gesagt, das in der Gegend ja auch sozusagen ganz groß war im Kalten Krieg, das Ring um Einfluss in dieser Gegend und ja sozusagen, wo mir das so der Eindruck zu sein scheint, da sind ja sozusagen mit einer gewissen Vorgeschichte, es sind da Failed States hinterlassen worden, wo mir der islamische Staat sozusagen eine ganz geeignete Ideologie für diese Failed States zu sein scheint. Würdest du das auch so sehen, oder?
Ja, natürlich kann man das Problem von Staatlichkeit, ist ja evident in fast allen diesen postkolonialen Staaten. Das ging ja nur sehr begrenzt in Südostasien, in Korea oder Japan und da eben auch nur nach diesen auch wiederum genozidalen Kriegen klappte es ja nach dem Zweiten Weltkrieg erst, also nicht so sehr mit dem Postkolonialismus, sondern mit dem Postfaschismus in diesen Staaten einigermaßen tiefgreifende Demokratien aufzubauen und das aber eben auch nur unter dem Druck der dort sehr viel direkteren kommunistischen Diktaturen, dass man dachte, na gut, man muss Korea aufbauen, man muss Japan zu Demokratien machen, man musste auch Deutschland zu einer Demokratie, zu einer ökonomisch wirksamen Demokratie machen gegen den dort sehr viel drängenderen Sozialismus. In den arabischen Staaten hat man lange versucht, einfach den Islam als Gegenspieler zum Sozialismus auch zu umwerben. Er war immer etwas ambivalent. Am Beispiel Ägypten lässt sich das sehr gut sehen. Und man hat da eher die Konkurrenz geführt, indem man versuchte, Diktaturen, die sich dort etabliert hatten, zu umwerben. Das war die koloniale Ideologie auch der Indirect Rule. Solange man einen starken Herrscher hat, der irgendwie aus diesem Ethnos, aus dieser Kultur, aus dieser Gruppe selbst kommt, solange man durch diesen hindurch herrschen kann, ist das sehr praktisch und überaus kostengünstig. Und diese Ideologie zieht sich natürlich fort, wenn man die Vorstellung immer wieder hat, dass die CDU oder gerade die CDU eben so unglaublich attraktiv finden, dass man mit Assad zusammenarbeiten könne nach all dem, was er bereits verbrochen hat, dass es ja immer noch besser sei, durch einen starken Herrscher wie Assad oder eben in der Retrospektive eben Gaddafi oder Mubarak hindurch zu herrschen, dass das praktischer, ökonomischer, wirksamer und in irgendeiner Weise rationeller sei. Diese Ideologie findet sich im Westen sehr stark und die ist fatal, weil sie genau dem zuwiderläuft, wie dort in diesen ausgehöhlten Staaten eigentlich Lokalpolitik stattfindet, nämlich als durchaus irgendwo demokratisches, vielleicht nicht nach säkularistischem, individualistischem Standpunkt, aber doch objektiv auch irgendwo demokratischen Prinzipien, dass sich irgendwelche Ältestenräte, irgendwelche lokalen Dorfräte zusammenfinden und etwas besprechen, dass sich irgendwelche Stammesoberhäupter eben treffen und Sachen besprechen, obwohl sie eben nicht von diesem offiziellen Staatskonstrukt erfasst werden. Und da bietet sich meines Erachtens auch etwas die Chance, da ist die Rede vom Failed State meines Erachtens immer wieder zu kurz, auch bei Somalia. Es gibt in diesen Staaten so etwas wie eine basisdemokratische Struktur, die ist nicht, wie gesagt, nicht individualistisch, ich möchte die überhaupt nicht beschönigen, die übt auch ihre Zwänge aus, aber die ist im Prinzip der Staat, mit dem man es zu tun hat. Man hat mit diesen unglaublich vielen lokalen Kleinstgruppen, teilweise Rackets, teilweise eben ganz netten Organisationen zu tun. Man hat dort auch kleine Gewerkschaften, selbstständige Organisationen, irgendwelche Zirkel aller Art. Und mit denen zu verhandeln ist natürlich viel schwerer, weil es viel mehr Fachexpertise, viel mehr lokale Experten bedarf, als eben einfach einen Diplomaten zu Assad Diplomaten zu schicken und irgendeinen Deal zu machen oder mit dem Iran irgendeinen Deal zu machen. Oder in Somalia eben, wie es dann die amerikanische Ideologie war, einen bösen Buben auszuschalten und dann zu hoffen, dass damit die Verhältnisse geändert seien, während eben auf der lokalen Ebene sich das wesentlich lebendiger erweist. Sozusagen, kurz, Failed States sind vielleicht gar nicht so failed, wie es erscheint, weil in ihnen ein relativ lebendiger Kern besteht, den man ansprechen kann und muss, der aber auch natürlich immer bedroht ist durch seine Schwäche, durch seine partikulare Schwäche gegenüber von staatlich ausgeübter Gewalt. Und auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch fragen, inwieweit ist dieser Westen ein Failed State? Wenn man sich zum Beispiel Belgien anschaut, ist ja auch die Rede aufgekommen vom Failed State Belgien, weil es dort partout nicht zu einer Einigung von Flamen und Wallonen kommen kann. Man kann auch Ungarn als sich etablierender Failed State bezeichnen, gerade durch diese Durchdringung des Privaten mit dem Politischen, in der absehbar ist, dass es in irgendeiner Weise entweder in eine nordkoreanische Starre führt, also sich immer weiterhin fortsetzt, aber im Moment sich ja nicht abzeichnet, dass sich das durch irgendwelche demokratischen Initiativen von außen oder von innen irgendwie auflösen ließe oder in naher Zukunft auflösen ließe. Insofern finde ich, diese Rede von den Failed States sollte man etwas vorsichtiger anwenden und da den konkreten Situationen, die in Relation zu dem setzen, was in Europa stattfindet. Wir haben da auch nur, um das Beispiel Deutschland zu nennen, ja auch eine unglaubliche Aushöhlung von gesellschaftlichen Strukturen durch die Bachelor-Regelung, die Studenten eben von Organisationen auch fernhält, indem sie nach dem Grundstudium noch einmal in eine andere Stadt verschickt, indem Leute mit 2-Jahres-Verträgen eben durchweg mobil gehalten werden, sodass sie sich kaum noch organisieren können auf lokaler Ebene und so weiter. Also da gibt es durchaus eine Aushöhlung von gesellschaftlichen Strukturen, die nicht unbedingt ja dieser Dichotomie entspricht von wir haben hier den säkularen funktionierenden Staat und dort sind die Failed States.
Also es ist immer wichtig, sozusagen einen genauen Blick auf die jeweiligen lokalen Verhältnisse zu werfen und zu schauen, was dort politisch und ideologisch passiert. Und den Blick, den du auf den Islamischen Staat wirfst, den wirst du ja auch durch so ein bisschen durch die psychoanalytische Brille. Also der Titel deines Vortrags, der hat ja gelautet zur Psychologie des Islamischen Staates und du beziehst dich da auf die Psychoanalyse. Das würde mich vielleicht so als abschließende Frage nochmal interessieren, wenn man das macht, sozusagen den Islamischen Staat sozusagen und die Ideologie und die Äußerung des Islamischen Staates, sich mit Hilfe der Psychoanalyse anzuschauen, was für Erkenntnisse werden da zutage befördert? Also wie kann man den Islamischen Staat psychoanalytisch beschreiben?
Ja, da war ja mein Ansatz der eines ideologischen Ensembles, dass man versucht, diese ideologischen Fragmente oder auch dort, wo sie doch als verschweißtere erscheinen, diese Ideologien, dass man die nicht als vereinzelte, losgelöste analysieren kann, sondern wie in der therapeutischen Situation ja auch, man sich selbstreflexiv damit auseinandersetzt und in irgendeiner Weise diese dialogische Form sucht. Was kann der Islamische Staat über einen selbst, über den Westen verraten? Das, was sich im Islamischen Staat abspielt, man kann das kurz in den Begriffen fassen, natürlich verdrängte Homosexualität, es ist der Versuch durch die absolute Unterwerfung von Frauen, teilweise auch durch die Flucht in die frauenlose Welt, eben in diese dschihadistischen Brüderhorden, aber teilweise auch durchaus durch eben Heirat von Frauen, die dann mitziehen mit ihren Kämpfern, da bleibt das ja durchaus auch gewahrt, das klassische Familienmodell. Ja, dass man dadurch diese innere Spaltung bestätigt und sich permanent als narzisstisches Subjekt auch etabliert. Die anderen sind die Bösen, die Unterworfenen, das ist der Schmutz sozusagen, diese Metapher der Unreinheit, die findet sich da immer wieder. Und die eigenen, das sind die Reinen, die Guten, die das Himmelreich besitzen werden. Das ist irgendwie auch etwas, was man kennt und was ich gar nicht so spektakulär finde oder so schwierig analytisch zu durchdringen wäre. Schwieriger oder was mir sehr viel mehr Kopfzerbrechen bereitet, ist, wie unroutiniert man sich dem aus dem Westen her annähert und wie stark da auch die Bereitschaft ist, sich diesen Zwang, in diesem Zwang autoritär zu verhalten, sich in diesem Zwang masochistisch zu verhalten, dass man sich so eine Art neurotische Dummheit kultiviert, in der man argumentiert, in der man dieses Syrien-Problem infantil bearbeitet, nämlich in dieser Vorstellung, da möge ein großer Papa wie Assad wieder auferstehen oder in so ganz simplen Dualismen, die überhaupt nicht der Komplexität der Situation annähernd gerecht werden. Also immer diese Wahlmöglichkeiten, ja, bist du nun für Assad oder für die Dschihadisten und danach wäre ja alles schlimmer. Das sind so infantile Positionen, die nichts mit einer reifen, integrierten Persönlichkeit zu tun haben. Und das macht einem dann doch Sorgen, die Bereitschaft auch an diesen Flüchtlingen auszulassen, sich diesen Flüchtlingen gegenüber in einer analsadistischen Weise zu verhalten, dass man ihnen auf der einen Seite vorsetzt, ein Lockmittel, nämlich zu sagen, ihr habt theoretisch Recht auf Asyl, aber nur, wenn ihr vorher vor unseren Augen eben ein Todesrennen veranstaltet, also euch durch diese ganzen evidenten Gefahren schlagt und euer letztes Geld aufgebt und euch an Grenzen vergewaltigen lasst und so weiter. Das ist ja durchaus eine voyeuristische Position, die der Westen da objektiv einnimmt. Und eine sadistische Position. Man inszeniert hier etwas und das scheint mir das bösartigere, tiefere Moment dessen zu sein, was am Islamischen Staat sich abspielt, an diesem Desaster auch in Syrien und Irak sich abspielt. Und dafür, um diese Inszenierung beizubehalten, braucht man den Islamischen Staat in einer bestimmten Position, nämlich als einzigartige und scheinbar übermächtige Bedrohung. Er ist ja nicht übermächtig. Diese paar tausend Kämpfer, man hat genug Counterinsurgency studiert an den Militärakademien, um sich dem einigermaßen professionell und routiniert anzunehmen, wenn man eben genügend Ressourcen freischaltet. Was aber derzeit stattfindet, ist, dass man sich diesem infantilen Bedürfnis nach Reinheit, nach einem Pazifismus, nach Nichtintervention, nach nichts damit zu tun haben, nach Abspaltung, dass man sich dem sehr wollüstig hingibt im Westen. Und das sehe ich eigentlich als das zentralste psychologische Problem des Islamischen Staates, nämlich in der Infantilität des Westens ihm gegenüber.